Ich bin von Jesus Christus fasziniert. Und das, obwohl ich ihn ja nicht so leibhaftig als Mensch gesehen habe, auch nicht wie die Jünger mit ihm 3 Jahre lang gelebt habe, sondern ich erlebe Jesus ja eher so etwas vermittelt. Vermittelt durch die Bibel, vermittelt durch das, was ich erfahre, wenn ich mich im Gebet an ihn wende und dann den Eindruck habe, Gott antwortet darauf, Jesus verändert Situationen in meinem Leben und verändert meine Persönlichkeit. Wenn ich in die Bibel hineinschaue und mir Jesus dort begegnet, an vielen Stellen, da würde ich gerne dabei sein. Mit dabei sein, wo Jesus einige seiner faszinierenden Wunder tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht dabei. Ich wäre gerne mit dabei auf dem See Genezareth, wenn da der Sturm lostobt und plötzlich Jesus unten aus dem Boot herauskommt und sagt, stopp. Und der Sturm hört auf mit einem Schlag. Und alle Menschen ringsherum, die staunen darüber, wie jemand solche Macht hat. Oder ich wäre gerne dabei, wo Jesus vom Lazarus, der schon mehrere Tage tot war und der schon in Verwesung übergegangen war, wo die Leute verzweifelt und traurig davorstehen, wie Jesus ein mächtiges Wort spricht und dann sagt, komm heraus, Lazarus. Und plötzlich öffnet sich das, der Lazarus mit seinen Binden, die er noch am Körper trägt, kommt er heraus, er weiß nicht, wie ihm geschieht, die anderen wissen auch nicht, was da passiert. Jesus, der zeigt, dass er die Macht hat über Wind und Wellen, die Macht hat über Leben und Tod. Ich wäre gerne dabei, wo Jesus seine großen Reden gehalten hat. Wir haben uns hier gestern mit der Bergpredigt beschäftigt. Die bekannteste und größte und längste Rede Jesu, die uns in der Bibel überliefert ist. Wo er voller Weisheit und Wahrheit und praktischer Anwendung und tiefer Menschenkenntnis uns Sachen weiter zu sagen hat, die direkt in unser Leben hineinsprechen. Da, wo wir merken, Jesus redet nicht nur als kluger Akademiker und er redet auch nicht nur als kluger Mensch, sondern er redet, wie die Menschen es damals schon gemerkt haben, mit Vollmacht. Das, was er sagt, das stimmt, das ist ganz echt und das ist authentisch, weil Jesus das, was er gesagt hat, auch getan hat. Er redet nicht nur davon, wenn einer dir auf die eine Wange schlägt, halt ihm die andere hin. Genau, das hat er getan, als da Leute ihn zu Unrecht festgenommen und verfolgt und geschlagen haben. Ich wäre auch gerne dabei, da wo Jesus einzelnen Menschen begegnet und ich staune immer wieder darüber, wie Jesus in der Lage ist, sich so ganz auf die Situation der Menschen einzustellen, denen er begegnet. Es ist da nicht so immer dasselbe Schema. Egal wer da kommt, wird gleich abgefertigt, sondern Jesus stellt sich ganz auf die Situation des Menschen ein. Der eine, der bekommt mal ordentlich eine hinter die Ohren, weil er es braucht. Der andere, da ist Jesus voller Liebe und voller Bereitschaft zu vergeben, weil die Person das auch gerade braucht. Und ich möchte euch heute Morgen so ein Ereignis vorlesen. Und wir können versuchen, uns hineinzuversetzen. Wie war das damals wohl, als das passiert ist? Einige von euch, die das Thema im Kopf haben von heute Morgen, das stand ja auch auf dem Programm, werden sich nicht wundern, wenn wir jetzt zusammen Matthäus 19 aufschlagen. Matthäus 19, die eifrigen Bibelleser wissen auch sofort, da ist doch die Geschichte, wo ein junger Mann zu Jesus kommt, der als reicher Mann uns insbesondere als Bibelleser in Erinnerung bleibt. Also Matthäus Evangelium Kapitel 19 ab Vers 16. Matthäus 19 ab Vers 16. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, Jesus, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte ihm, welche? Jesus aber sprach, das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus aber sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel einzugehen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also bei diesem Text, wenn den jetzt der Franz von Assisi hören würde, der würde dann sagen: Hab ich euch doch gleich gesagt, Reichtum und Besitz ist schlecht, am besten ihr habt gar nichts. Und der Franz von Assisi vor Jahrhunderten, der hat dann ja auch seinen zahlreichen Anhängern den Auftrag gegeben: Ihr dürft gar nichts besitzen, vor allem keine materiellen Güter, Geld, Gold, Silber, was weiß ich da noch alles. So durften diese Mönche dann nur das annehmen, was sie heute zum Essen brauchten und für Kleidung. Das heißt, der typische Nachfolger des Franz von Assisi hatte nur, was er auf dem Leib trug und in einem kleinen Becher, was es heute zu essen gab. Was es morgen zu essen gab, wusste er nicht. Wenn ihm Geld angeboten worden ist, durfte er das nicht annehmen, um bloß nicht in die Gefahr des materiellen Besitzes reinzukommen. Nun, wenn der Franz von Assisi hier wäre, dann würde ich sagen, naja, das ist ja anerkennenswert, aber so ganz biblische Botschaft ist das ja auch nicht. Also gut, wir müssen zugeben, Jesus selbst wird dann ja auch gefragt, also was er hat und was er besitzt. Und die Jünger fragen, was ihnen denn dann gegeben wird. Und Jesus antwortet dann darauf: Die Vögel haben Nester und die Füchse haben Höhlen, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wohin er sein Haupt legen kann. Wir merken tatsächlich auch im Leben Jesu, er hat nie ein Haus besessen. Das Geld, was er hat, das hat der Judas, nicht? Verwaltet das und vielleicht gut, vielleicht nicht, wir wissen es nicht ganz genau. Und Jesus, als er nach Jerusalem einreitet, als der König der Juden empfangen wird, da hat er nicht mal eigenes Reittier. Das muss er ausleihen, leasen oder sogar ohne Geld, nicht? Um das auszuleihen, um nach Jerusalem hineinzureiten. Also Jesus würde dem durchaus an vielen Stellen entsprechen. Und doch müssen wir sagen, materieller Besitz in der Bibel an vielen Stellen ist durchaus auch ein Zeichen des Segens Gottes. Wir haben in der Bibel ja Beispiele dafür. Denken wir an den Hiob. Nachdem ihm all diese schweren Sachen passiert sind, dann steht am Ende und Gott hat den Hiob gesegnet und er war reicher als zuvor, hatte noch mehr, als er vorher gehabt hat. Bei Abraham wird auch sein Reichtum als ein Zeichen des Segens Gottes dargestellt. Oder allen voran ja der Salomo, der als einer der reichsten Menschen seiner Zeit galt. Da bekommt er ja die Frage, die fast aus dem Märchen klingen könnte, als er König wird: Du hast drei Wünsche frei. Also nicht ganz so, nicht? Also eine Sache darf er sich wünschen. Was wünschst du dir? Und der Salomo, weil er jetzt geistlich richtig gut drauf ist, zu dem Zeitpunkt noch, später im Leben ja nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt noch, dann wünscht er sich gerade nicht, was sich die meisten wünschen würden, sondern er wünscht sich: Gib mir Weisheit. Der bekommt die Weisheit, geradezu sprichwörtlich, die salomonische Weisheit. Allen uns ist da bekannt, die beiden Frauen, die streiten, wem gehört das Kind, und der Salomo durch Weisheit Gottes bekommt es heraus. Und dann sagt Gott: Und dazu gebe ich dir noch, weil du so fromm und geistlich entschieden hast, dazu gebe ich dir noch unendlichen Reichtum. Das bekommt er auch. Also wir haben in der Bibel einige Beispiele, wo Menschen von Gott reich beschenkt werden. Und manchmal werden Menschen reich beschenkt, weil sie so fromm sind, weil sie Gott so folgen, weil Gott sie beschenken will, als Belohnung sozusagen. Wir finden allerdings auch Beispiele, wo es Menschen sehr gut geht, wo Menschen sehr reich sind und wir gar keinen Anlass haben anzunehmen, dass sie Gott in besonderer Weise gefolgt sind. Uns werden glorios reiche Könige genannt im Alten Testament, ein Nebukadnezar als Weltherrscher, aber der war gerade nicht besonders fromm, sondern der hat noch die Juden als das Volk Gottes verfolgt. Der hat den Daniel in Gefangenschaft geführt, der hat sich selbst ein großes Standbild aufgerichtet, dass alle ihn als Gott anbeten sollten, und trotzdem hat Gott ihn mit Reichtum gesegnet. Im Neuen Testament finden wir dann Aussagen Jesu wie, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und so ist es auch. In den Psalmen finden wir manches Mal dann die Klage der frommen Juden, warum geht es dem Ungläubigen so gut? Das ist ja an einigen Stellen. Da beklagt sich dann der jeweilige Dichter der Psalm, ich bin verfolgt und ich bin krank und meiner Familie geht es so schlecht, obwohl ich fromm bin und denen, die gar nicht nach dir fragen, denen geht es scheinbar so gut. Die haben Reichtum, die sind gesund, alles läuft bestens. Das finden wir auch in der Bibel. Gott verteilt Reichtum in der Bibel nicht nur nach Frömmigkeit. Also je nachdem für jeweils 10 auswendig gelernte Bibelverse 100 Euro oder Lohnsteigerung oder was weiß ich, das finden wir in der Bibel nicht. Es gibt keinen direkten Zusammenhang, sodass wir von dem Reichtum einer Person auf die Frömmigkeit einer Person schließen können. In den Sprüchen werden wir sogar gewarnt, dass derjenige, der schnellen Reichtum sucht, schnell in Sünde fällt. Das merken wir auch bis heute. Wer nicht durch mühsame Arbeit sein Geld verdienen will, sondern auf irgendeinem anderen Weg, kommt schnell in Sünde. Manche sind verführt zum Glücksspiel, weil sie dann hoffen, schnell reich zu werden. Andere durch irgendwelche krummen Geschäfte, weil das manchmal mutmaßlich schneller geht. Und zum Teil haben diese Leute ja auch tatsächlich Erfolg und werden von vielen beklatscht in der Gesellschaft. Und wenn in unserer Gesellschaft jemand es geschafft hat und da nun einige Millionen, also mit einer Million gehört man heute ja nicht mehr richtig für so wirklich Reichen, die in den Medien hofiert werden, also mir würde ja schon eine 500.000 genügen für den Rest meines Lebens. Ich hätte da ausgesorgt für das, was ich so brauche und meine Familie. Aber so wer einmal den Geruch des Geldes gerochen hat und jetzt dem nachgeht, der gibt sich ja nicht mit 1 Million zufrieden. Also heute gibt es dann den Club der Milliardäre. Also das ist so der, von dem man mal immer wieder liest. Überlegt euch mal, Milliarden, also das heißt 1000 mal 1 Million. Also ich muss hier ehrlich zugeben, ich wüsste gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen sollte. Also, die meisten kommt es auch gar nicht mehr drauf an. Diese Superreichen, die haben schon alles, was sie sich leisten können. Sie haben schon 3 Villen und die haben schon 5 Yachten und 2 Privatflugzeuge und was weiß ich und wissen gar nicht mehr, wann sie die überhaupt noch sehen oder wo die überhaupt noch liegen. Das muss dann der Buchhalter, der hat das dann so im Kopf, die Superreichen. Also, wenn ihr seht, so der typisch Superreiche der Vergangenheit war dann ja Bill Gates, lange Zeit der reichste Mann der Welt mit, ich weiß nicht, 50 Milliarden oder 60 Milliarden oder so und danach dann alle mögliche Rangfolge und manchmal träumt man dann davon. Oder so als kleines Kind erinnere ich mich, der Eindruck des Superreichen war für mich so als kleines Kind Dagobert Duck. Kennt ihr das auch? Habt ihr das mal so gelesen? Nicht Dagobert Duck, der dann in seinem Geldspeicher ist und dann springt er da in die Goldmünzen hinein. Also physikalisch wäre das wahrscheinlich schwierig, er würde sich den Schädel einschlagen, weil so richtig drin schwimmen in Goldmünzen kann man auch nicht. Aber im Comic geht das. Nicht? Das ist dann der Superreiche. Der hat nicht nur 1 Milliarde, der hat dann eine Fastilliarde oder irgendwie so etwas. Nicht? Also der hat dann noch viel, viel mehr, weiß auch gar nicht, wo der mit hinkommt. Allerdings merken wir bei dem Mann auch gleich schon seine Probleme. Denn wenn dann sein Neffe, da der Dagobert, zu ihm kommt, dann gibt er nichts raus. Er isst nur trockenes Brot, nicht, und liest nur die Zeitung, die er geschenkt bekommt, damit bloß keine seiner kostbaren Münzen verloren geht. Und da merken wir schon gleich, das kommt manchmal auch heraus bei Leuten, die so stark auf das Geld aus sind. Also wir sehen im Neuen Testament und auch im Alten Testament, Reichtum kann Segen Gottes sein. Es kann ein Ausdruck davon sein, Gott will dich beschenken. Er will, dass du Freude daran hast. Es kann auch sein, dass du das bekommst als Geschenk Gottes und das hat mit deiner Frömmigkeit gar nichts zu tun. Für manchen ist der Reichtum ja eher der Strick, der ihn herunterzieht, der Mühlstein, der ihn kaputt macht. Viele Menschen zerbrechen an ihrem kleinen oder größeren Reichtum, weil sie statt auf Gott zu schauen, nur auf das noch schauen, was sie besitzen. Und dann macht es sie innerlich und äußerlich kaputt. Das gibt es ja auch. Also hier können wir es nicht ganz eindeutig zuordnen. Es gibt weltweit viele Christen, die versuchen gerade das Evangelium des Wohlstands zu verkünden. Das nennt sich auch so fachspezifisch Health and Wealth, also Englisch, oder zu Deutsch Heilung und Gesundheit, also Heilung und Reichtum oder Gesundheit und Reichtum. In vielen Ländern ist das populär der Welt. Denn da wird den Menschen ja das versprochen, was sich jeder Mensch so insgeheim wünscht. Also, die meisten Menschen würden es nicht ablehnen, wenn ich jetzt zu euch käme und sage, willst du 1 Million haben? Die meisten würden es natürlich erstmal für einen Witz halten, aber wenn es ehrlich wäre, die meisten würden sagen, ja, eigentlich schon, klar. Jetzt, dann würde man gleich überlegen, was könnte man damit anschaffen, und meistens sind die Wünsche größer als die Möglichkeiten und die Million ist schnell ausgegeben und man braucht die nächste. Aber das sind dann Sachen, die später kommen. Alle Menschen oder die meisten Menschen, die ich kenne, wünschen sich etwas mehr Besitz, etwas mehr Geld, etwas mehr Reichtum. Es muss auch gar nicht die Million sein. Vielleicht 200 Euro Lohnsteigerung wäre ja schon mal ein Anfang. Und meistens ist es dann allerdings so, dass spätestens nach einem halben Jahr hat man sich an die 200 Euro gewöhnt und man könnte noch 200 dazu gebrauchen. Also erinnert ihr euch daran? Ich schon. In den ersten Jahren unserer Ehe, den ersten 8 Jahren, wo wir verheiratet waren und ich im Studium gewesen bin, da habe ich das Geld für unsere kleine Familie in Nebenjobs verdient. Also das heißt, so als Hilfspfleger im Krankenhaus oder als Nachtportier im Hotel. Das war mühsam verdientes Geld und wir sind so knapp gerade über die Runden gekommen, haben unsere Möbel auf dem Sperrmüll gesucht und aber Gott hat uns dort versorgt. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt wahnsinnig unglücklich gewesen bin. Jetzt arbeite ich schon seit vielen Jahren an der Bibelschule Brake. Nicht unbedingt der Ort, um reich werden zu können, aber ich muss zugeben, ich habe heute mehr als damals. Heute kann ich mir ein Auto leisten, damals konnte ich mir kein Auto leisten. Heute kaufen wir viele Möbel dann bei eBay, nicht? Also schon nicht mehr im Sperrmüll, sondern bei eBay, sind dann zwar auch gebraucht, aber etwas neuer und in besserem Zustand. Und ich habe mehr und trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich automatisch dabei glücklicher bin oder dass ich sagen kann, nein, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, was ich noch gebrauchen könnte. Ich glaube, so ist es vielfach bei uns. Ja, es gibt immer Wünsche, es gibt immer mehr, was man haben könnte. Und wir stellen dann aber auch fest, umso mehr wir haben, umso mehr sind die Wünsche da. Also besonders fällt mir das in der Gegenwart immer wieder auf, wenn ich dann in Ländern unterwegs bin, wo die Menschen deutlich weniger haben als ich oder auch als du. Also regelmäßig bin ich beispielsweise in Rumänien oder ich war auch schon in Indien. Und dann bin ich da bei Menschen, wo ich mir denke, also das ist ja wirklich ein vollkommen anderes Leben. Also was ich in Indien da nicht vergessen werde, in den Wochen, in denen ich dort unterwegs war, bei einfachen Christen, bei denen gelebt habe, da habe ich mir manches Mal gedacht, ja, das ist wirklich eine Umstellung, da so zu leben. Also zum Beispiel das Essen. Also falls jetzt, ja, die Kinder sind jetzt nicht da, sonst manchmal betrifft es ja die Kinder, aber auch die Erwachsenen, wir gewöhnen uns so schnell an den Reichtum, den wir beim Essen haben, oder? Also da gab es dann in Indien morgens Reis, mittags Reis, abends Reis. Und der Reis war noch ein bisschen krümeliger und nicht so schön wie den wir hier kaufen, weil es eben der Ausschuss gewesen ist. Und dann gab es dazu eine kleine Soße. Also ich kann euch sagen, nach einigen Wochen hatte ich davon die Nase voll. Ich war froh, zurück in Deutschland endlich mal wieder Kartoffeln essen zu können. Oder Nudeln oder so etwas. Also ihr könnt es mal probieren. Einige Monate später hatte ich dann mal für unsere Kinder eine Reiswoche angeordnet. Und zwar, weil die sich immer beschwert hatten bei Mama, das Essen schmeckt mir nicht, und, warum kochst du nicht das, und warum gibt's jetzt nicht wieder Pizza? Und irgendwann war mir das genug, da habe ich gesagt, so Kinder, damit ihr mal seht, man kann auch von anderem leben, jetzt gibt es eine Woche nur Reis. Wenn ihr unsere Kinder fragt, die können sich bis heute an die Reiswoche erinnern. Obwohl das schon lange her ist. Und sie haben es überlebt. Sie haben es überlebt. Und es war ja mehr so pädagogische Überlegung, nicht Dankbarkeit und was weiß ich. Und naja, also unsere Bedürfnisse wachsen häufig mit dem, was wir haben. Das zu kontrollieren, fällt uns häufig sehr schwer. Dieses Versprechen, wenn du nur genügend gläubig bist, dann bist du immer gesund und dann bist du auch wohlhabend, ist eine Lüge. Das ist gar nicht biblisch. Und zwar, das, was wir in der Bibel finden, ist, wenn wir an Jesus festhalten, dann wird uns Gott das geben, was für uns am besten ist, das, was wir brauchen in dieser Lebenssituation. Aber das ist eben nicht gerade das, was wir von, wie die Bibel das sagt, von unserem Fleisch aus, von unserem Menschsein aus, von unserem Willen, das, was wir uns wünschen haben. Sondern wir wünschen uns manchmal Dinge, die für uns gar nicht gut sind. Und wir wissen es gar nicht. Und Gott gibt es uns nicht. Und für manchen ist das wenige Geld, was er hat, ein Segen Gottes. Jetzt sagt der eine oder andere natürlich dann auch, ja, auf den Segen verzichte ich gerne. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass du einen himmlischen Vater hast, der manchmal besser weiß, dass Krankheit für dich gut ist als Gesundheit. Überleg doch mal in deinem eigenen Leben, wann hast du das Eingreifen und die Nähe Gottes am intensivsten gespürt? Dann, wann du im Überfluss gehabt hast oder da, wo du im Mangel gewesen bist? Die meisten Menschen, die ich kenne, hängen sich umso mehr an Gott und setzen umso mehr das Vertrauen, umso mehr sie es brauchen. Umso sehr sie merken, ja, wann betest du am intensivsten für deine Gesundheit, wenn du gesund bist oder wenn du krank bist? Wann erfährst du umso mehr, dass Gott dich jeden Tag in deiner Gesundheit erhält, wenn alles glatt läuft oder wenn du mal eine Woche im Krankenhaus warst? Die Frage ist ja ganz einfach. Und für Gott ist es viel, viel wichtiger, dass du die Abhängigkeit ihm gegenüber spürst, als dass du gesund bist. Für ihn ist es viel, viel wichtiger, dass du danach suchst, seine Nähe zu erfahren, als dass du gesund herumläufst. Für ihn ist es viel, viel wichtiger, dass du merkst, jeden Tag versorgt er dich, als dass du ein gutes Ruhekissen in einem großen Konto hast. Denn Gottes Ziele sind die geistlichen, die Veränderung deiner Persönlichkeit, das Vertrauen auf ihn, die Bindung an ihn. Das ist das eigentliche Ziel. Das ist das, was bis in Ewigkeit hinein bleibt. Denn das, was wir hier haben, mehr oder weniger, das müssen wir alles zurücklassen. Wie das deutsche Sprichwort sagt, vielleicht gibt es das bei euch in Österreich auch, das sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist dann auch tatsächlich so. Die alten Germanen, die haben sich, wo sie beerdigt worden sind, noch Grabbeilagen mit ins Grab gelegt, in der Hoffnung, dass sie das im Jenseits dann wieder gebrauchen könnten. Die Pharaonen haben sogar ihre Lieblingsfrauen getötet und ihre Lieblingstiere, dass sie mitnehmen können ins Jenseits. Aber wir wissen biblisch, das werden wir alles nicht mitnehmen können, das bleibt alles auf der Erde zurück. Aber das, was Gott geistlich in uns bewirkt, das hat Ewigkeitswert. Und genau das ist ja damit gemeint. Schafft euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen können. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Genau das ist damit gemeint. Achte auf das, was Wert hat, wirklich für den Kern deines Lebens, für deine Persönlichkeit, für das Leben von anderen, für deine Beziehung zu Gott. Was einen Wert hat für das Leben in der Ewigkeit, da wo die Erde dann schon lange vernichtet sein wird und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das ist das, was Gott bei uns erreichen will. Und wenn es dazu dient, dass du reich bist, dann macht Gott dich reich. Wenn es aber eher dazu dient, dass du ihn näher kennenlernst, wenn du mal krank bist oder wenn du mal wenig hast, dann wird er dir genau das schenken, und zwar nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Liebe. Aus Liebe, weil ihm so wichtig ist, dass du da weiterkommst. Ich habe mehr Leute kennengelernt, die umgekehrt sind und Christen geworden sind, weil sie krank geworden sind, weil sie Krise in der Familie hatten, weil sie plötzlich in der Notlage waren und dann nach Gott gefragt haben und sein Eingreifen erlebt haben. Wir erleben ja gerade in Europa momentan eine Zeit, wo die meisten Menschen um uns herum vollkommen gleichgültig Gott gegenüber sind. Und es ist eine Zeit eines solchen Reichtums, wie man den in Österreich nie erlebt hat. Also manchmal haben wir uns ja so daran gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr merken. Aber wenn ihr dann Studien aus der Geschichte lest, dann werdet ihr schnell feststellen, in Österreich war der Großteil der Bevölkerung nie so wohlhabend und reich wie heute. Wir können das an solchen Dingen festmachen, die Ernährungslage. Also nie konnte man so viel vielfältig essen wie heute und so viel essen. Nie musste man einen so kleinen Bereich seines Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. Nie hatte man so viel Wohnraum zur Verfügung. Die technischen Geräte erleichtern uns die Alltagsarbeit, angefangen von der Waschmaschine, dem Kühlschrank, dem Auto, dem Computer, all diesen Sachen. Wahnsinniger Geschenk Gottes an uns. Und was merken wir? Die Menschen werden in Österreich nicht alle dankbarer und frömmer, sondern sie meinen, ja, uns, das Leben auf der Erde ist ganz gut. Wir haben ja schon, na, vielleicht nicht ganz den Himmel auf Erden, aber eigentlich ist es hier ganz angenehm zu leben. So ein bisschen steigern könnte es sich noch. Aber wir brauchen Gott ja gar nicht. Das klappt ja so. Wir haben unsere sozialen Versicherungen und wir haben unsere staatlichen Garantien und wir haben unser Einkommen und die Krankenhäuser und na ja, wenn das alles klappt, dann in Ordnung. Und erst wenn das mal in Frage gestellt wird. Diese Idee, werde Christ und alles Materielle wird dir dann geschenkt, ist eine Irrlehre. Und zwar eine, die entspringt ganz weltlichen Vorstellungen, nämlich dieser Vorstellung und dem Willen jedes Menschen, auch wenn er gar nicht fromm ist, nämlich ich will ein angenehmes Leben führen. Und zum angenehmen Leben gehört für die meisten Leute als Grundlage genügend materielle Ressourcen und Gesundheit. Und manchmal schenkt Gott das ja auch. Aber schauen wir in die Bibel hinein, es gibt die sehr Reichen, die Gott gesegnet hat aufgrund ihres frommen Lebens. Aber es gibt die Mehrzahl derer, die Gott nachgefolgt sind und die eher ärmlich gewesen waren. Also denken wir im Alten Testament an viele der Propheten, an Elia und Elisa, an Jesaja und Jeremia und Hesekiel. Denken wir im Neuen Testament an Johannes den Täufer, der nichts hatte als ein härenes Gewand und lebte von dem Honig wilder Bienen. Der lebt hatte nun wirklich nicht sehr viel. Jesus auch nicht. Paulus, wenn wir ihn aufzählen, da sagt er, ich bin froh, egal ob im Mangel oder im Überfluss. Und wenn er dann aufzählt, wie er so gelebt hat, dann merken wir sehr, sehr ärmlich. Oder denken wir an Petrus, der dann bei einer Heilung sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi steh auf und geh. Silber und Gold habe ich nicht. Keine großen finanziellen Ressourcen. Und trotzdem jemand, der ja Jesus in besonderer Weise nachfolgt, der im besonderen Segen Gottes lebt. Und da merken wir, auch im Neuen Testament gibt es da keinen direkten Zusammenhang. Ich hatte mal mit einem Christen darüber diskutiert, habe gesagt, naja, wieso lebt denn der Paulus da so ärmlich? Warum ist er im Gefängnis? Warum fährt er da nicht im Privatboot über das Mittelmeer? Warum hat er nicht Sänftenträger, die ihn da von einem Ort zum nächsten tragen? Das könnte Gott doch auch alles machen. Und ich bin überzeugt, dass Gott das machen könnte. Für ihn ist das gar kein Problem. Ja, und dieser Christ antwortet mir dann, naja, der Paulus, der hat das Gesetz des Reichtums noch nicht begriffen. Ja, also das heißt, wenn ich das richtig begriffen habe, sagen uns auch manche Erfolgsprediger aus den USA, du musst nur stark genug dran glauben. Wenn du stark genug dran glaubst, also man nennt das dann auch visualisieren. Also visualisieren, gibt es einen bekannten Prediger, der hat dann gesagt, ja, also wenn schon die Mafia mit dem Mercedes fährt, ja, dann muss der Christ mindestens mit dem Rolls Royce fahren. Weil das sind ja die Ungläubigen, du bist ja der Gläubige. Da merken wir, das klingt sehr hochmütig. Da müssen wir die Frage stellen, ja, warum hat denn das Jesus nicht gemacht und Paulus nicht gemacht und Petrus nicht gemacht und Jakobus nicht gemacht und Johannes nicht gemacht? Warum in der Kirchengeschichte sind auch die großen und frommen Reformatoren nicht die Reichen gewesen? Das ist ja komisch. Ja, weil das eben gar keine biblische Lehre ist. Das ist eine Lehre, nach den weltlich wichtigen Dingen zu streben. Und man kann die von Gott bekommen, aber das ist nicht das Zentrale und das Wichtige, müssen wir, glaube ich, ganz eindeutig sagen. Also deshalb geht es mehr darum, erkennen, wo Jesus dich beschenkt hat mit all den Gaben. Und zwar mit den geistlichen Gaben wie mit den materiellen Gaben. Und lerne dankbar zu sein in allen Dingen, so steht es doch in der Bibel. Dankbar in allen Dingen, im Überfluss und im Mangel. Nicht anfangen zu mäkeln und sich ständig nach dem zu sehen, was es noch mehr geben könnte, was aus der Sicht Gottes ja äußerste Undankbarkeit ist. Zumal, wenn wir bei dem weltweiten Einkommen uns vergleichen, dann sind selbst diejenigen von uns, die nur den Minimallohn haben, im weltweiten Maßstab trotzdem schon die Wohlhabenden. Also da, wo ich in Indien gewesen bin, wie gesagt, die meiste Zeit bei dem ganz Armen, aber so während ein paar Tagen war ich auch bei einem reichen Inder, der dann eine eigene Villa gehabt hat. Ich habe dann da so ein eigenes Zimmer und Badezimmer und alles was weiß ich gehabt, eigene Dachterrasse. Und dann konnte ich dann den ganzen Tag sehen, wo dann die einfachen Inder an der Baustelle gearbeitet haben. Und dann den ganzen Tag liefen die bei 35 Grad mit so einer Schale auf dem Kopf, um von der Betonmischmaschine das dahin zu bringen, wo man die Decke gießt. Also das würde man ja in Österreich gar nicht machen, würden alles Maschinen machen. Und dann frage ich die Leute ja, wie viel verdient denn so da jemand? Naja, also so 4 bis 5 Euro am Tag. Also du arbeitest 10 Stunden, schwitzt da im Schweiße deines Angesichts, trägst den Beton darüber und hast dann 4 bis 5 Euro. Und dann sagen viele, ja klar, in Indien ist ja alles günstiger. Ja, bitte sehr, geht mal in Indien in den Supermarkt. Wenn ihr dieselben Sachen kaufen wollt wie hier, dann bezahlt ihr auch dasselbe. Wenn du allerdings den Reis nimmst, den wir höchstens als Viehfutter dann benutzen, weil er so schlecht ist, ja, den kannst du günstiger kaufen. Das sind dann schon Unterschiede. Und dann merken wir, dass wir in Österreich und in Deutschland, wir gehören zu den Wohlhabenden. Ich weiß nicht, wer von euch nicht pro Stunde, sondern pro Tag für 4 bis 5 Euro arbeiten würde. Und das sind nicht mal die niedrigsten Verdienste. Die niedrigsten Verdienste in Indien sind so bei 2 Euro pro Tag. Dann hast du im Monat so rund 50, 60 Euro. Und davon zu leben ist schwer. Und jetzt will ich ja gar nicht sagen, ich will mit denen tauschen. Gar nicht will ich den tauschen. Sondern ich will euch ja nur dazu bringen, macht eure Augen auf und lernt neu Dankbarkeit für das, was Gott euch an materiellen Gütern gegeben hat. Dankbarkeit, wie Gott euch segnet. Häufig ist das eine Sünde, in der wir leben, dass wir in so viel Undankbarkeit Gott begegnen mit all den Geschenken, weil wir nur auf das schauen, was wir noch gerne haben würden und nicht auf das schauen, was uns Gott jeden Tag gibt und schenkt. Und wie gesagt, wenn ihr das einmal lernen wollt, ich kann euch das vermitteln, falls ihr das noch nicht habt, dann vermittle ich euch so mal einen Aufenthalt, eine Woche in so einem armen Dorf irgendwo in Rumänien. Da muss man also nicht bis nach Indien, sondern kann in der EU bleiben, nur ein paar Kilometer weiter. Und nach dem einen eine Woche, da werdet ihr hoffentlich dankbar zurück nach Hause kommen und sagen, boah, was sind wir reich, wie wir hier leben. Ein kleines Dorf, Victoria, in dem ich häufiger gewesen bin, an der moldawischen Grenze. Also das erste Mal, als ich da hingekommen bin, habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht in Europa. Also die Straßen, Schlammpisten, Autos, fast keine, Pferdewagen, aber keine schönen wie irgendwo, wo man in der Kutsche in Wien spazieren fährt. Nein, nein, ziemlich einfache. Die Häuser, Lehmhäuser, der Boden, Lehmboden, wenn es längere Zeit geregnet hat, dann schwimmt dir plötzlich der Boden weg. Jetzt als ich das letzte Mal im Januar da war, da musste ich beim Besuch im Dorf auch mal auf Toilette. Ja, und Toilette gibt es in keinem der Häuser. Es gibt dann so im Garten ein kleines Häuschen und dann bin ich in das Häuschen gegangen und da gab es so ein bisschen Wellblech. Nicht? Da konnten jetzt alle zuschauen, wie ich dann auf dem Klo bin und da wehte der Wind am einen Ende rein, am anderen raus und unten stank es und Spülung gab es auch nicht. Und jedes Mal, wenn ich da bin und ich zurückkomme, muss ich mich erstmal meiner Flöhe entledigen. Das erste Mal, als ich da war, ich dachte, warum juckt mir das so? Ja, weil in diesen ganzen Häusern, damit Hygiene ist nicht so viel. Da hat keiner einen Staubsauger und Desinfektionsmittel auch nicht. Also ihr merkt, ich lebe sogar noch. Nicht? Aber jedes Mal, wenn ich zurückkomme, denke ich mir, wie reich hat Gott mich beschenkt. Und wirklich nicht nur als Psychoaktion, sondern wo ich wirklich merke, eigentlich, ich habe manchmal den Blick nicht dafür, weil ich vergesse, dass ein Großteil der Menschheit vollkommen anders lebt, als es mir von Gott vergönnt ist. Das ist eine ganz wichtige Sache im Umgang mit den materiellen Gütern, die Gott uns gegeben hat. Dem einen mehr und dem anderen weniger. Der Umgang mit materiellen Gütern wird in der Bibel auffällig häufig betrachtet. Wenn ihr die Bibel mal durchlest, die Briefe des Paulus, dann wird euch wahrscheinlich auffallen, dass Paulus häufiger über den falschen Umgang mit materiellen Gütern spricht, als beispielsweise über sexuelle Sünden, wobei die ja durchaus wichtig sind. Nicht? Also Unzucht, Ehebruch, was weiß ich. Viel häufiger geht es über Sachen wie Neid, Geiz, Gier, Habsucht. Von diesen Dingen wird sogar mehrfach von Paulus gesagt, das sei die Wurzel allen Übels. Der erste Streit in der Urgemeinde war auch nicht wegen Scheidungsfragen, sondern der erste Streit in der Urgemeinde war, wie wir wissen, als der Stephanus ernannt wird, die bekommen aber mehr als wir. Also dann die Witwen aus dem jüdischen und dem dem griechisch-jüdischen Hintergrund, sie streiten, wer bekommt denn da mehr. Da merken wir dann die Auseinandersetzungen. Oder dann merken wir die Sache mit Ananias und Sapphira. Auch, da geht es auch wieder um Besitz und um Geld und um Einfluss und viele andere Dinge mehr. Und dann muss uns deutlich werden, auch der Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut und geschenkt hat, ist in der Bibel keine Nebensache. Das ist eine ganz relevante und ganz, ganz wichtige Sache. Wir können mit dem Besitz, den Gott uns gegeben hat, Gutes tun, andere Leuten weiterhelfen, Segen verbreiten. Wir können das als Geschenke von Gott dankbar annehmen. Es kann aber auch dazu beitragen, dass wir in Sünde fallen, die unser geistliches Leben und das geistliche Leben unserer Familie und unserer Umgebung stark schädigt. Dazu gehören beispielsweise solche Sachen wie Habsucht. Habsucht bedeutet ja, ich will mehr haben. Ich brauche mehr. Ich schaue in erster Linie auf das, was ich noch nicht habe. Im Deutschen ist ja sogar der Begriff Sucht da enthalten. Das ist im Griechischen nicht, aber im Deutschen. Das meint eben so viel, da bekommt einer nie den Hals voll. Das heißt, egal, jetzt hat er eben seine 100 Euro mehr und jetzt braucht er nochmal 100 Euro und nochmal und nochmal und nochmal. Es geht immer mehr und es gibt kein Ende. Und wir merken, wir sind so stark darauf ausgerichtet, wir überlegen die Hälfte des Tages darüber, wie wir es vermehren können. Habsucht. Oder dass auch, wie die Bibel es nennt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht in ähnliche Richtung. Und ihr werdet merken, dass viele diejenigen, nicht alle, aber viele diejenigen, die viel haben, hängen auch daran. Ich habe in meinem Leben auch einige sehr reiche Leute kennengelernt, manche, die damit richtig umgegangen sind, manche nicht. Viele von den richtig Reichen sind einsam. Und zwar, weil sie immer nur Bedenken haben, jetzt lerne ich jemanden kennen, hat der es auf mein Geld abgesehen? Will der irgendwas von mir haben? Und ich will das ja nicht, denn ihr merkt, die Superreichen sind meistens superreich, weil sie eben nicht so großzügig sind, sondern weil sie ihr Geld beieinander halten. Manche Superreichen werden dann depressiv, wenn sie jeden Tag auf die Aktienkurse schauen. Je nachdem, was da gerade kommt. Nicht? Wenn es steigt, ist alles in Ordnung. Und wenn nicht, dann ist da die Ehekrise oder sonst eine. Boah, wieder 200.000 verloren. Nicht? Oder gestiegen oder sonst irgendwie etwas. Naja gut, wer ein paar Milliarden hat, kommt es nicht drauf an. Nicht? Aber in den Größenordnungen von ein paar Millionen, dann fallen auch ein paar Hunderttausend schon ins Gewicht. Und es gibt Menschen, die in erster Linie darauf schauen, die das Haus nicht mehr verlassen, um dann immer die aktuellen Kurse im Blick zu haben, von Immobilienpreisen oder Aktien oder Obligationen oder sonst irgendwie etwas. Und ehe sie es merken, werden sie von diesen Dingen gefangen genommen. Und dann ist der Besitz gar nicht das Schlimme, aber das Schlimme ist, dass man sich nicht mehr um das kümmert, was Gott eigentlich will, dass ich damit tue, sondern es geht mir mehr um den Erhalt oder das Vermehren dessen, was ich anvertraut bekommen habe. Und dann merken wir, dann ist das Sünde. Dann nimmt uns das gefangen, statt auf Gott zu schauen und Gott zu sagen, was wir vorhin hier auch gesungen haben, nicht alles gehört dir und mein ganzes Leben und so weiter. Dann müssen wir sagen, stimmt ja gar nicht. Das sind nette Worte, aber im täglichen Leben spielt das ja gar keine Rolle. Oder dann gibt es auch den Neid, der nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen mit dem Besitz zu tun hat, meistens mit dem Besitz des anderen. Und meistens beneiden wir, so sagen Psychologen, eher die Leute, von denen wir denken, dass sie etwa in unserer gesellschaftlichen Schicht sind. Ihr könnt das ja mal überprüfen. Seid ihr eher neidisch auf einen Nachbarn oder ein Familienmitglied, was mehr hat, oder seid ihr eher neidisch auf Bill Gates? Und bei den meisten sagen, nee, also Bill Gates ist so weit entfernt, da mache ich mir gar keine Gedanken, da komme ich sowieso nie hin. Meistens ist man eher neidisch auf Leute, zum Beispiel in der Familie, zum Beispiel in der Gemeinde, zum Beispiel in der Nachbarschaft, zum Beispiel die Kollegen, die vielleicht einen Gehaltszuschuss bekommen und ich nicht. Und Neid kann die Beziehungen zwischen den Menschen vergiften. Ich sehe plötzlich nicht mehr in der Gemeinde den Bruder oder die Schwester, mit der ich ja in alle Ewigkeit zusammen verbringen will, sondern ich sehe den, der mehr hat und ich würde es gerne haben. Und das ist in vielen Fällen, manchmal kann es auch Eigenschaften betreffen, aber in vielen Fällen ist es der Besitz oder das, was der andere sich leisten kann, die Urlaubsreise oder sonst irgendwie etwas. Und statt, dass wir auf das schauen, was Gott uns schenkt, schauen wir auf das, was Gott dem anderen schenkt, was wir ihm nicht gönnen. Und Neid ist in der Bibel eine ganz negative Eigenschaft, eine, die uns hindert, den Zugang zu Gott und die Liebe zum Bruder zu erleben. Oder dann ist es der Geiz. Da hat derjenige, und es ist nicht die Habsucht, immer mehr zu haben, aber statt dem, was er anvertraut bekommen hat, es für die Sache Gottes einzusetzen, versucht er es alleine für sich zu verkonsumieren. Und auch das ist eine schwere Sünde in der Bibel. Und hier merken wir, Reichtum ist gut und wir alle sind ja mehr oder weniger reich, die einen etwas reicher, die anderen etwas weniger, aber das fordert auch Verantwortung. Da gibt es ja die Redewendung Adel verpflichtet. Hier könnten wir auch sagen, Besitz verpflichtet. Wenn wir Besitz von Gott bekommen haben, sind wir verpflichtet, ihn im Sinne Gottes einzusetzen. Wir haben ihn nicht bekommen, wo wir sagen, jetzt sind wir gesegnet, also kaufe ich mir irgendetwas, was halt noch überflüssig oder sonst wo da ist, vielleicht weil es der andere hat oder weil es gerade in Mode ist, sondern wir sind ja mit unserem Besitz verpflichtet, genauso wie mit unseren Begabungen. Wenn Gott dir die Begabung der Musikalität gegeben hat, dann kannst du versuchen, dadurch berühmt, bekannt oder reich zu werden, was nicht unbedingt falsch sein muss, du kannst es aber auch einsetzen zur Verherrlichung Gottes. Und das gilt ja für andere Begabungen ganz genauso. Hat Gott dir ein schönes Haus gegeben? Du kannst dich gemütlich einrichten, dass du da ein kuscheliges Heim hast für dich selbst und alle anderen ausschließen. Oder du kannst sagen, Gott hat mir das kuschelige Heim gegeben und ich mache mal die Türen auf für diejenigen, die nicht ganz so nett leben, dass sie auch mal einen schönen Abend haben. Und dann kümmerst du dich um sie. Und das ist ja eigentlich, was Gott will. Er will, das, was er dir gegeben hat, ist gleichzeitig eine Verantwortung, eine Verpflichtung. Und das ist ja auch, was wir hier in dem Text drin lesen. Da sagt er ja, verkauf das und gib es den Armen. Jetzt hast du das und gib es den Armen. Wie gesagt, es muss nicht jeder alles verkaufen. Aber für diesen Mann war das therapeutisch wichtig, weil der war so gebunden an den Reichtum, dass eben gerade das der entscheidende Punkt war, der ihn hinderte, wirklich Gott nachzufolgen. Das gilt nicht für jeden. Aber wir sollen es richtig einsetzen. Vielleicht noch kleine Randfrage, die der ein oder andere auch hat. Dürfen wir denn als Christen, wenn es jetzt um Geld und finanzielle Dinge geht, Geld leihen? Also in der Bibel, da gibt es verschiedene Aussagen darüber im Alten Testament. Also es geht ja in erster Linie darum, darf ich einem anderen verleihen, unter welchen Umständen, und darf ich selbst Geld leihen? Die biblische Antwort ist relativ einfach, um sie hier nochmal kurz erwähnt zu haben. Du sollst sogar dem, der in Not ist, leihen. Also da steht im Alten Testament mehrfach, wenn dein Armer kommt an deine Haustür und der braucht jetzt für Essen und Trinken oder Kleidung etwas, dann verleihe ihm. Und dann steht da sogar, du darfst keine Zinsen nehmen. Was ja auch klar ist. Denn der am Boden ist, wenn du jetzt noch Zinsen nimmst, ja, dann ist noch der letzte Rest weg. Du darfst auch nicht als Sicherheit dessen Kleidung nehmen, als Pfand, weil die braucht er ja zum Anziehen. Also das heißt, wenn eine wirkliche Notlage ist, dann sollst du großzügig teilen und nicht auf Gewinn auszahlen. Und wenn du es nicht zurückbekommst, ja, dann war es halt auch in Ordnung. Wenn hingegen jemand bei dir etwas leihen will für seinen Luxus oder wenn jemand etwas leihen will für geschäftliche Investitionen, dann steht sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dann darfst du sehr wohl Zinsen nehmen, wenn es kein Wucher ist, also wenn es angemessen ist für die wirtschaftlichen Einsatz. Wir kennen zum Beispiel im Neuen Testament mit den anvertrauten Talenten. Das ist ja der, der sein eines Talent vergräbt. Und hinterher, wenn der Herr zurückkommt, dann sagt er, ja, hättest du es wenigstens den Geldwechslern gegeben, dann wäre noch mehr rausgekommen. Was ja als positives Beispiel genannt wird. Und die Geldwechsler haben ihm Geld verliehen auf Kredit, aber im normalen Bereich. Das ist also durchaus legitim. Das wird mehrfach im Neuen und Alten Testament genannt. Also, wenn du einen Kredit aufnimmst, lediglich um deinen Konsum zu steigern, weil du das neue iPhone brauchst oder meinst, du brauchst es und du hast das Geld nicht, dann ist das eher ungeistlich und falsch. Wenn du einen Kredit aufnimmst, weil deine Kinder sonst verhungern, dann ist das legitim und vollkommen in Ordnung. Also es kommt darauf an, was wir damit machen wollen. Wenn du Geld verleihst und du gibst es einem reichen Geschäftsmann, der damit noch reicher werden will, dann ist es durchaus legitim, dass ein Teil seiner Einkünfte auch dir als Geldgeber zufließt. Das ist biblisch in Ordnung, du beteiligst dich an dem Geschäft. Wenn du aber dem Armen jetzt noch das Geld aus der Tasche ziehst, der nichts hat, um damit deine Geschäfte zu machen, dann ist das ungeistlich und falsch. Manche überlegen sich auch, wie viel von dem Geld, was ich habe, muss ich denn an Gott abtreten, um mit dem Rest mit gutem Gewissen machen zu können, was ich will. Die bekannteste Regel ist da die 10%-Regel, die übrigens in Europa nicht durch Jesus eingeführt worden ist, sondern durch Karl den Großen. Also Karl der Große, so um 800 herum, als frommer Herrscher, der hat gesagt, 10% wird der Kirche gegeben. Und das sollte dann da verwaltet werden, für die Armen, für Sorge, für die Klöster, für den Erhalt der Kirchenbauten und so weiter. Und das hat sich dann durchgezogen in Österreich bis ins 19. Jahrhundert hinein. Das war dann der 10. regelrecht so als feststehender Begriff, der der Kirche zustand. Gar nicht zu vergleichen mit in Deutschland heutiger Kirchensteuer, die ja weit niedriger ist. Also da haben die Kirchen richtig gut von gelebt. Im Alten Testament war das ja auch vorgeschrieben, daher kommt das eigentlich. Denn im Neuen Testament lesen wir kein Wort von irgendeinem Zehnten. Weder Paulus, noch Petrus, noch Jakobus, noch Johannes erwähnen das irgendwo. Im Alten Testament hingegen schon. Wer alttestamentlich leben will, sollte allerdings im Auge behalten, dass der Zehnte nur eine der verpflichtenden Abgaben gewesen war. Wenn du all die verpflichtenden Abgaben zusammennimmst, dann kommst du ungefähr auf 30%. Also glückliche Nachricht für die Gemeindekassierer, wer sich bisher an dem Zehnten des Alten Testaments orientierte, ab jetzt gilt nicht mehr nur 10%, sondern 30%. Dann habt ihr gleich viel mehr zur Verfügung. Aber wie gesagt, die traurige Wahrheit ist dabei, es ist alttestamentarisch. Warum? Was gehört im Alten Testament dazu? Neben dem klassischen Zehnten für die Priester musstest du ja zum Beispiel noch die Erstlingsfrüchte abgeben. Das war ja nicht im Zehnten mit eingerechnet. Also alle erste Frucht des Viehs und so weiter musste ja dem Herrn gegeben werden. Alle 7 Jahre musstest du den Acker brach liegen lassen. Das war ja auch eine religiöse Ordnung. Am Rand deines Ackers musstest du für den Armen das Korn liegen lassen. Das kennen wir bei der Geschichte von Ruth. Das war ja alles Zusatzabgaben, die noch aus verschiedenen anderen Gründen erhoben worden sind. Und wenn du die alle zusammenrechnest, bist du, wie gesagt, so ungefähr auf 30%. Im Neuen Testament finden wir den Zehnten aber in den Reden Jesu nur in negativer Abgrenzung. Da sagt er den Pharisäern, sie würden selbst Dill und Minze verzehnten, also Gewürze noch abmessen. So Gewürze hier ein bisschen aufs Ei und dann ein Zehntel des Salzes für Gott. Wo dann fast, was ist das für ein Quatsch? Und dann sagt er aber, ihr seid die Mücken und verschluckt die Kamele. Oder die Elefanten, nee, die Kamele sind da gesagt. Genau so läuft das manchmal. Das ist nur die Abgrenzung. Jesus selbst fordert das nirgends hier an dieser Stelle. Das ist eher typisch dafür. Jesus sagt, Gott gehört alles. Und genauso ist es im Neuen Testament auch. Wenn dein Leben Gott gehört, wenn du Gott gehörst, ja, dann gehört ihm auch alles, was du besitzt. Und genau das ist die Perspektive des Neuen Testaments. Alles gehört Gott und setzt alles für Gott ein. Deine Begabungen, dein Eigentum, dein Reichtum, deine Zeit. Wir können uns nicht mit 10% freikaufen. So nach dem Motto, 10% gebe ich Gott und dem Rest, das kann ich machen, was ich will und das verfeiere ich halt. Und wenn du richtig viel verdienst, dann bleibt noch eine Menge übrig mit den 90%. Selbst wenn du dann nur aufs Netto schaust, nicht? Und da kann man dann ja auch als Christ anfangen zu rechnen, Netto, Brutto, muss ich erst noch die Versicherung abziehen und die Miete und alles, dann wird es immer geringer und so. Aber selbst wenn du das so gibst, es bleibt für viele, gerade wenn du alleinstehend bist und hast einen guten Job oder zwei Arbeiten ohne Kinder, du hast einen guten Job, da bleibt einiges übrig. Und dann kann man mit gutem Gewissen das Geld verschwenden. Da würden wir sagen, nein, denn alles gehört Jesus. Und das heißt nicht, dass du jetzt wie Franz von Assisi arm leben musst. Das nicht. Aber auch wenn du den Besitz hast, leb in dem Bewusstsein, dein Haus und dein Auto und deine Computer und deine was weiß ich, alles ist die Sache Jesu. Nicht nur als Vokabel, sondern dass du auch in dem Bewusstsein darin lebst und in dem Bewusstsein damit umgehst. Und das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Und insofern gilt nicht der Zehnte des Alten Testaments, sondern mehr das Bewusstsein, Herr Jesus, du hast mich so reich beschenkt, sei dankbar dafür, sag Gott das auch. Immer wieder und dann setze es für die Sache Gottes ein. Eine Person aus der Kirchengeschichte, und ich setze mich ja immer wieder gerne mit der Kirchengeschichte auseinander, die ich da ganz besonders herausfordernd empfinde, ist der John Wesley. John Wesley ist ja einer der gesegnetsten Evangelisten, Missionare in England in der Zeit des 18. Jahrhunderts. Er hat England vollkommen verändert oder Gott hat es durch den John Wesley verändert. Und der John Wesley war eher so jemand, sehr organisiert. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum man seine Gemeinschaft hinterher die Methodisten nannte, nicht? Methodisch, alles genau organisiert. Also manchmal empfinde ich das vielleicht zu sehr. Manchmal würde ich dem John Wesley gerne sagen, komm mal ein bisschen runter, ein bisschen cooler, nicht? Chill mal ein bisschen. Also der hätte das gebrauchen können. Aber gut, Gott hat ihn gesegnet darin. Und eine seiner Sache war, er hat sein Leben lang Tagebuch geführt. Nicht so, dass wir vieles lesen können, was er alles gemacht und gedacht hat, was ihm auf dem Herzen lag und so weiter. Und so wissen wir auch ganz genau, wie er mit seinen Finanzen umgegangen ist. Und als junger Vikar, als er fertig mit dem Studium gewesen war, dann hat er im Jahr 30 Pfund verdient. Jetzt müssen wir das irgendwie umrechnen für heute, aber 30 Pfund. Von diesen 30 Pfund hat er 2 Pfund gespendet und 28 brauchte er für die Notwendigkeit seiner Ausgaben. Jetzt sagen einige von euch wahrscheinlich auch, naja, das war ja noch nicht vorbildlich, nicht mal die 10%, geschweige denn die 30% oder alles. Naja, das kommt im Laufe des Lebens. Dann liest du seine vielen Bände des Tagebuches durch und irgendwann hast du den alten John Wesley, der jetzt dadurch, dass er bekannter Autor war, dass er schon lange Pfarrer gewesen war, jetzt im Jahr 120 Pfund verdiente. Nicht mehr 30, sondern 120. Und jetzt kommt das Erstaunliche, auch noch nach 60 Jahren Dienst lebte er immer noch von 28 Pfund. Und der ganze Rest ging ins Reich Gottes. Das, muss ich sagen, finde ich eine echte Herausforderung. Also ich würde mich nie mit ihm vergleichen. Ich merke, mit dem, wo ich jetzt eine größere Wohnung habe, irgendwie das Geld wird auch verbraucht. Aber für mich ist es die Herausforderung, dieser John Wesley hat es so richtig drauf, zuerst für die Sache Gottes zu denken. Und dann hat er manchmal eher noch sein, also damals war es Mode, Perücken zu tragen für Männer. Und da hat er bloß gesagt, keine Perücke, verschwendetes Geld, meine Haare tun es auch. Ich meine, das tue ich heute auch, nicht? Aber heute ist auch keine Mode mit Perücke, also von daher fällt das leicht. Er hat sich weniger häufig neue Kleider gekauft, weil er gesagt hat, die Kleider tun es auch noch. Es gibt viel wichtigere Sachen, für die man das einsetzen kann. Und an solchen Stellen, da finde ich den John Wesley, wir müssen es nicht genau machen wie er. Das ist ein Original, eine eigenständige Persönlichkeit, aber so ein bisschen herausgefordert und zu lernen, nicht nur mit mehr Besitz wächst unser Anspruch, sondern das bedeutet doch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das heißt ja, wenn ich einen Gehaltszuschuss bekomme, nicht zuerst zu überlegen, was ich mir nun als nächstes anschaffen kann, sondern häufig im Alltag zu überlegen, was kann ich mit dem, was ich habe, für Gott tun, für andere Christen tun, das einsetzen. Hier im Land drin und außerhalb im Land außerhalb von meiner direkten Umgebung. Mehrfach habe ich euch ja gesagt, was ganz praktisch dafür helfen kann, ist mal so ein Einsatz oder so ein Aufenthalt im Ausland. Wie gesagt, wer will, ich vermittle euch gerne eine Adresse in Victoria in Rumänien und geht dann mal dahin und plötzlich seid ihr auch begeistert. Im Januar hatte ich 2 junge Männer mitgenommen, beide gerade mit der Ausbildung fertig, sind dann mitgekommen. Beide haben sich gleich entschieden, boah, ich will im Sommer da Arbeitseinsatz mitmachen. Ich kaufe da eine Maschine, die braucht der Bruder so und so unbedingt, der kann er sich nie leisten, bringe ich mit aus Deutschland. Die waren richtig motiviert und als sie im Sommer jetzt da waren, hat es ihnen richtig Freude gemacht, den Menschen helfen zu können, mal dem, was diese beiden jungen Männer gerade nach der Ausbildung dann verdienen. Und genau so kann das sein. Wenn wir gottgemäß leben, werden wir dadurch nicht unglücklich, sondern wir werden glücklicher. Weil wir merken, das, was wir suchen durch unseren Besitz, kann der uns nie geben. Aber wenn wir merken, wir setzen es gottgemäß ein, dann erleben wir Segen Gottes. Wir schauen nicht so sehr auf das, was wir weggeben, sondern wir merken mehr, was Gott bewirkt durch das, was wir weggegeben haben. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache aus Ethik. Und an diesem Wochenende ging es ja um Ethik. Oder wenn wir es mit anderen Worten ausdrücken, mit dem, was will Gott, wie wir praktisch leben als Christen? Das ist ja die Frage der Ethik. Das ist jetzt nichts Akademisches, was wir in Büchern nachlesen können, das gibt es ja auch. Aber am Ende will die Ethik uns ganz praktisch helfen, wie sollen wir denn in den wichtigen Fragen unseres Lebens entscheiden und handeln und reden. Und heute Morgen ging es dann insbesondere um die Frage von unserem Besitz. Und ich habe bewusst jetzt, ich glaube, nie genau darüber gesprochen, ab wann du jetzt reich oder sonst was bist. Ihr alle seid von Gott materiell beschenkt. Der eine mehr und der andere weniger. Und ihr seid beschenkt durch eure Begabungen, durch die Geistesgaben. Ihr seid aber eben auch beschenkt im materiellen Besitz, den ihr habt. Und dann haben wir versucht, etwas darüber nachzudenken. Wie ist es mit materiellem Besitz? Ist das alles böse und schlecht? So wie manche Mönche im Mittelalter auch nur die Askese gepredigt haben. Nein. Besitz ist erst einmal positiv. Besitz ist ein Geschenk Gottes, darüber können wir uns freuen. Und wenn ihr das lange noch nicht gemacht habt, dann geht nach Hause und sagt, Gott, danke, danke für den Toaster. Wäre doch mal was, nicht? Gebet, danke für den Toaster. Dann machst du weiter mit dem Kühlschrank und mit dem Bügeleisen und mit der Waschmaschine. Ja, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, versuche dir von Gott Weisheit geben zu lassen über die Prioritäten deines Lebens. Ist die Priorität den weiteren Urlaub, das neuere Haus, das bessere Auto oder ist die Priorität dein geistliches Wachstum? Dann wird das deine Entscheidung mit deinem Besitz beeinflussen. Dann als nächstes musst du darauf dir klar werden, der Segen Gottes beruht nicht in erster Linie in materiellem Besitz, sondern Gott wird es dir geben, wenn du damit gut umgehen kannst, wenn du es verkraften kannst, weil sonst schadet es dir ja. Also bitte Gott nicht um Reichtum, sondern bitte ihn eher darum, gib mir das, was ich gut verkraften kann. Gib mir das, was ich brauche. So ist ja auch im Vater unser. Nicht das Gebet nicht um Reichtum, sondern gib uns unser täglich Brot und so weiter. Solche Sachen. Und dann pass auf, dass dein Besitz, den du hast, dich nicht dazu bringt, dass du in Sünde fällst. In die Sünde der Habsucht, in die Sünde des Geizes, in die Sünde des Neides und zahlreiche anderen Sünden, die wir in der Bibel finden. Denn die werden dir geistlich schaden, obwohl du das in dem Moment vielleicht noch nicht spürst. Es wird die Gemeinschaft in der Gemeinde belasten und kaputt machen. Und dann, wenn du mal Geld ausleihen musst, okay, für manche Sachen ist es in Ordnung. Wenn es für Luxus ist, verzichte lieber auf den Luxus und sei mit dem zufrieden, was Gott dir gibt. Wenn ein anderer von dir Hilfe will, überleg gut, ob der es wirklich braucht oder ob er es da verschwendet, aber dann sei offenherzig und gebe auch gerne. Wenn du wenn es mit dem Spenden geht, denk daran, alles, was dir gehört, gehört auch Gott. Und setze es da ein, wo Gott es dir wichtig macht und versuche nicht, dich mit einer bestimmten Summe Geldes freizukaufen oder mit Gott zu verhandeln. Gott ist nicht derjenige, der am Ende auf dein Geld angewiesen ist. Wenn Gott es will, der kann das Geld auch vom Himmel fallen lassen, der kann auch plötzlich da was weiß ich tun. Bei so unserem Rumänien-Verein haben wir das dann erlebt, dann immer mit Hilfsgütern nach Rumänien und irgendwann haben wir dann ein nichtgläubigen Spediteur kennengelernt. Der fand das so toll, seitdem stellt er seinen Lastwagen gratis zur Verfügung und tankt den sogar noch voll. Gott ist nicht auf dich angewiesen. Der kann auch Ungläubige gebrauchen. Und plötzlich stellt da einer seinen Lastwagen zur Verfügung, der gar nicht gläubig ist, und gibt das Benzin, also den Diesel noch dazu. Und wenn Gott will, kann er auch das machen. Also wir dürfen nicht den Eindruck haben, jetzt Gott ist unbedingt nur auf uns angewiesen. Es ist ein Segen für uns, dass Gott uns gebrauchen will und gerne möchte, dass wir unseren Besitz auch für ihn einsetzen, freimütig. Oder wie Paulus auch sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das ist ebenfalls etwas, den Segen erleben, nicht den Segen von größerem Reichtum, sondern den Segen von freigebigem Geben erleben und dadurch den Eingriff Gottes. Also ich hoffe, dass ihr jetzt einiges als Ermutigung mit nach Hause nehmen könnt, wenn es nebenher auch eine Herausforderung sein sollte, mit dem, was Gott dir geschenkt hat, besser umzugehen, dann ist das auch dran. Denn auch das braucht Gott in deinem Leben und in meinem Leben. Und da sollen wir uns ja gegenseitig ermutigen und helfen, dass wir den richtigen Fokus bekommen oder behalten, wenn wir dabei sind. Und was ich an der Stelle gerne noch mache, ich bete gerade noch mit euch, dass Gott uns allen da Weisheit gibt, mit dem Gehörten und in der Bibel Vorhandenen richtig umzugehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir zu dir sprechen dürfen und dass wir wissen, dass du für jede unserer Lebenslagen eine passende Antwort hast. Danke, dass du uns reich beschenkt hast, dass wir wahrscheinlich alle mehr haben, als wirklich lebensnotwendig ist. Danke, dass wir in einem wohlhabenden Land leben dürfen, dass viele von uns ein Auto, eine Wohnung haben und vieles andere mehr. Wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir dir gegenüber nicht undankbar werden. Wir möchten dich bitten, dass du uns den richtigen Fokus gibst und uns das Ziel zeigst, was du eigentlich in unserem Leben erreichen willst. Wir möchten dich bitten, dass du uns bewahrst vor Neid, Geiz, Eigensucht und sonst irgendwelchen Sünden. Wir möchten dich bitten, dass du uns dann die Weisheit gibst, richtig mit dem Besitz, den wir haben, umzugehen. Zu deinem Segen und zum Segen von anderen Menschen, zur Hilfe von anderen Menschen. Dass wir sehen dürfen, durch das, was du uns schenkst, wird anderen Menschen geholfen, wird die Notlage von anderen Menschen gelindert. Gib du uns da Weisheit, das Geld nicht zu verschleudern, aber es eben auch für das einzusetzen, was in deinem Sinn ist. Danke, dass wenn wir dich um Weisheit bitten, dass du sie uns geben willst und dass du uns da führen willst, gesegneter mit dem umzugehen, was du uns anvertraut hast. Danke dafür. Amen.